Liebe Freunde, Flughafen, Moskau. Ein Soldat fragt einen Juden, warum er nach Israel ausreisen will. Will Hebräisch lernen. Na wozu? Na weißt du, sagt er, im Himmel, da spricht man doch Hebräisch. Und was passiert, wenn du gar nicht in den Himmel, sondern in die Hölle kommst? Macht nix. Russisch kann ich schon. Kommt noch einer von der Sorte, der Gerechtigkeit halber aber aus Amerika. Also ein schwarzer Baptistenprediger steht auf der Straße und predigt, in New York oder wo, und er schildert ganz farbig Himmel und Hölle und er erzählt, was die Christen im Himmel alles bekommen von Jesus. Also ein neues weißes Kleid bekommen die und Flügel und so. Und da meldet sich ein Spötter aus der Menge und sagt, dann kannst du mir mal erklären, wie das vor sich gehen soll. Wie willst denn du dein Kleid über die Flügel kriegen? Und da sagt er, das lass mal meine Sorge sein. Kümmer du dich mal lieber drum, wie du dein Kleid über deine Hörner kriegen wirst. Es gibt einen Haufen solche Witze über Himmel und Hölle. Aber die Hölle ist kein Witz. Und mit den Witzen ist es vorbei in dem Moment, wo es um die Frage geht, wo gehe ich denn eigentlich hin? Komme ich in den Himmel oder in die Hölle? Und um diese Frage geht es allerspätestens in dem Moment, wo du stirbst. Ist ja mit dem Tod nicht alles aus, dann geht's ja erstmal los. Dann liegt ja noch die Ewigkeit vor dir. Und damit du dann, wenn du vor den Toren der Ewigkeit stehst, nicht dastehst wie die Kuh vor dem neuen Tor. Deswegen stellt dir die Bibel heute die Frage, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Ich lese euch dazu eine Geschichte vor, die Jesus mal erzählt hat. Lukas Evangelium Kapitel 16. Es war einmal ein reicher Mann, der immer die teuerste und beste Kleidung trug und Tag im Luxus lebte. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden beleckten. Der Arme starb und die Engel trugen ihn zu Abraham in den Himmel. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Unten in der Totenwelt litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er hoch oben Abraham und Lazarus bei ihm in seinem Schoß. Da rief er laut, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich. Aber Abraham sagte, denke daran, dass es dir im Leben immer gut gegangen ist. Lazarus aber schlecht. Dafür wird er nun hier getröstet, während du Qualen leidest. Und außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen. Genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Da bat der reiche Mann, Vater Abraham, dann schick doch Lazarus wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen. Doch Abraham sagte, deine Brüder haben das Gesetz Moses und die Weisung der Propheten. Sie brauchen nur darauf zu hören. Der Reiche erwiderte, Vater Abraham, das genügt nicht. Aber wenn einer von den Toten zu ihnen käme, dann würden sie sich ändern. Abraham sagte, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann lassen sie sich auch nicht überzeugen, wenn jemand vom Tod aufersteht. Für manche Leute spielt diese Geschichte so die Rolle eines Schlüssellochs. Die denken, man könnte dadurch mal einen Blick in das sogenannte Jenseits werfen. Aber wenn wir hier was erfahren über Abrahams Schoß und über Qualen und Feuer und sowas, dann sind solche Einzelheiten vollkommen unwichtig. weil sie weiter nichts sind als Bilder und Vergleiche. Denn von allem, was jenseits der Todesgrenze liegt, kann Jesus nur in Bildern und Vergleichen reden. Und wichtig ist nur, dass wir verstehen, was mit diesen Bildern und Vergleichen gemeint ist. Und zwar soll damit zweierlei gesagt werden. Erstens, nach dem Tode kommt die große Scheidung. Die Scheidung der Menschen in zwei Gruppen. Das Sprichwort sagt zwar, ob arm, ob reich, im Tode alle gleich, aber die Bibel sagt das nicht. Im Gegenteil, die Bibel sagt, die Ewigkeit macht die Menschen überhaupt nicht gleich, sondern dort werden sie gerade in einer Weise getrennt sein, wie sie es vorher noch nie waren. Nämlich in die, die bei Gott sind und die, die nicht bei Gott sind. So wie wir das oft in diesem Gottesdienst gesungen haben, Finsternis bleibt für die einen zuletzt, die anderen dürfen ins Licht. Die einen dürfen in der Nähe Gottes sein, das bedeutet das Bild von Abrahams Schoß, von Geborgenheit. Und die anderen müssen ihm fern sein, und das bedeutet das Bild mit dem Feuer. Die Hölle besteht also nicht darin, dass Menschen auf dem Grill geröstet werden, so wie das beim Wilhelm Busch in der Frau Melene geschildert wird. Sondern Hölle bedeutet, dass Menschen fern von Gott sein müssen und das bewusst erleben müssen. So wie ein Verdurstender, der eine Quelle sieht, aber nicht hin kann. Im Neuen Testament, im Thessalonischer Brief, da wird die Hölle so beschrieben. Jesus wird kommen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen und an denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe leiden, das ewige Verderben, fern von dem Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Fern sein müssen von Gottes Angesicht, das ist Hölle. Das Wissen, zu denen gehören zu müssen, die nicht bei Gott sein dürfen. In die Hölle kommen die Ungläubigen, die Atheisten. Aber eins steht fest, es wird in der Hölle keine Atheisten mehr geben, sondern dort gibt's nur Menschen, die zugeben und die sehen müssen, dass es einen Gott gibt. Und die werden dort ihr Glaubensbekenntnis, es gibt keinen Gott, nicht mehr aufsagen können. Dort wird's nur welche geben, die einsehen müssen, ich habe mich ein Leben lang geirrt. Und es ist wahr, was die Bibel sagt, es gibt einen Gott und die Christen haben nicht gesponnen, sondern es gibt ein Gericht und eine Hölle. Und das Teuflische an der Hölle ist, die hat einen Eingang, wo man reinkommt und zwar sehr leicht reinkommt, aber die Hölle hat keinen Ausgang. Die hat für Ewigkeit keinen Ausgang, die hat sozusagen nur Fenster, durch die man hindurch das sieht, was man hätte haben können, aber nicht mehr hin kann. Dass man erkennen muss, ich habe mich geirrt und jetzt ist es zu spät, um den Irrtum zu korrigieren. Und das ist das Zweite, was uns durch diese Geschichte gesagt werden soll. Es gibt keine Möglichkeit, von der einen Gruppe in die andere nach dem Tod überzuwechseln. Zwischen beiden Gruppen liegt, so sagt die Bibel hier, eine tiefe Kluft, ein tiefer Graben. Es gibt keine Möglichkeit, nach dem Tod noch in das Lager der Frommen überzuwechseln. Und wenn du darauf spekulierst, dass der liebe Gott am Ende schon recht lieb sein wird und alle bei sich reinlassen wird, dann irrst du dich genauso wie die römischen Katholiken. Die denken, sie können durch ein Fegefeuer geläutert so auf Kosten anderer sich abstottern lassen und Gott schrittweise noch ein bisschen näher rücken. Der Tod legt uns unwiderruflich auf unser Leben fest. Und gerade diese Geschichte, die sagt das ganz deutlich. Es gibt nach dem Tod keine Möglichkeit der Entscheidung. Keine Möglichkeit der Korrektur. Es gibt keine Zwischenlösung. Da gibt's nur alles oder nichts. Was bis zum Tode nicht erledigt ist, das wird nie erledigt. Dann sind alle Chancen vorbei. Wenn deine Zeit hier abgelaufen ist, dann läuft nichts mehr. Dann bleibt es, wenn du dich bis dahin nicht bekehrt hast, bei dem Unbarmherzigen zu spät. Verdammt in alle Ewigkeit. Und nun fragen viele Menschen, ja, ist das nicht sadistisch? Wo bleibt denn da die Liebe Gottes? Die Liebe Gottes besteht erstens darin, dass er dir vorher offen und ehrlich sagt, was kommt. Dass er dich über deine Situation aufklärt und nicht dich im Unklaren lässt. Das ist ja nicht so, dass du ruhig hier unten in deiner Bank sitzen kannst, dass du sozusagen an der Wegkreuzung bist und jetzt entscheidest du, ob du nach links oder nach rechts gehst. In den Himmel oder in die Hölle. Du bist doch bereits auf dem Weg zur Hölle. Du bist bereits von Gott verurteilt und bist, so wie du bist, zunächst einmal verloren. Ich habe es mal gesehen auf dem Büchertisch, da war so ein kleines Traktat, da stand drauf, was muss ich tun, um verloren zu werden? Na, nichts. Du bist es bereits. So wie der Mensch von Natur aus ist, ist er verloren. Das ist die bittere Wahrheit, die die Bibel über uns Menschen sagt. Aber, und jetzt kommt das Zweite, und das ist die herrliche Wahrheit, die die Bibel uns sagt. Gott lässt uns nicht einfach laufen, sondern der ruft dich. Ein Leben lang ruft Gott dich zu sich. Heute Abend ruft er dich durch mich. Gott stellt sich an deinem Lebensweg auf und sagt, lauf nicht weiter. Kehr um. Komm auf den richtigen Weg. Er will dich retten. Es lässt ihm einfach keine Ruhe. Dass du in dein Unglück rennst und deshalb, und das ist das Dritte, worin Gottes Liebe besteht und überhaupt das Größte, worin Gottes Liebe besteht, er lässt seinen eigenen Sohn am Kreuz sterben. An deiner Stelle, wegen deiner Schuld, für dich. Jesus hängt am Kreuz, weil du Schuld hast. Und einer muss für deine Schuld bezahlen. Entweder bezahlst du sie in der Hölle die Ewigkeit lang oder Jesus bezahlt sie für dich am Kreuz. Und er sagt, ich zahle für dich. Und warum willst du das nicht annehmen? Also mehr als dass einer mit seinem Leben für dich bezahlt, das gibt's doch gar nicht. Eine größere Liebe ist ja gar nicht vorstellbar. Ein Leben lang zeigt dir Gott seine Liebe am Kreuz. Und du willst nicht. Aber dann hast du auch kein Recht, wenn du in die Hölle kommst, dich dann noch zu beschweren. Wenn du die Amnestie nicht akzeptierst, dann maule nicht, dass es bei lebenslänglich bleibt. Wenn du den Lebensretter ablehnst, dann schimpf nicht darüber, dass du untergehst. Wenn du dein Leben ohne Gott leben willst, na, dann musst du auch deine Ewigkeit ohne Gott leben. Das ist doch nicht sadistisch, das ist nur logisch. Gott ist nur gerecht. Der ist nur fair. Du kriegst genau das, was du willst. Und wenn du ein Leben lang Gott nicht haben willst, wird er sich dir in der Ewigkeit nicht aufdrängen. Willst du ohne Gott leben? Dann kannst du ja machen. Willst du ohne Gebet leben? Willst du ohne die Bibel leben? Willst du ohne die Gebote leben? Willst du huren? Willst du saufen? Willst du andere Menschen betrügen? Bitte, kannst du doch alles machen. Kein Mensch und kein Gott wird dich daran hindern. Wenn du weiter in die Hölle laufen willst, niemand hindert dich daran. Gott zwingt dich doch nicht. Aber er ruft dich, er liebt dich, er lädt dich ein, er sagt, Mensch, komm zurück. Gott bietet dir die Rettung an. Jesus rettet dich vor der Verdammnis. Das ist die Liebe Gottes. Du kannst sagen, brauche ich nicht. Will ich nicht. Bitte, das ist deine Entscheidung. Aber du musst die Folgen tragen. Die Bibel sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wir kommen eben nicht alle in den Himmel, weil wir so brav sind, sondern es gibt nach der Bibel auch welche, die in die Hölle kommen. Und um dich davor zu bewahren, dass du dort nicht landest, deswegen ist Jesus auf die Erde gekommen. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Da gibt es viele, die sagen, das ist doch alles Quatsch. Das darf doch nicht wahr sein, wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Die Hölle ist eine leere Drohung und das ganze Eierpapaya vom Himmel, das ist Pfaffengeschwätz. Und deshalb leben und leben lassen. Und wenn wir sterben, da ist eben Sense und dann werden wir sehen. Freilich, Leute, die so argumentieren, die gibt's massenweise. Die sind immer in der Mehrheit. In unserer Geschichte sind die auch in der absoluten Mehrheit, nämlich der reiche Mann und seine fünf Brüder. Die sagen, tja, wenn mal einer von den Toten zurückkäme, wenn wir mal einen Augenzeugenbericht hätten von einem, der schon drüben war, ja, dann könnten wir uns bekehren, dann könnten wir ja glauben. Wie ihr aus unserer Geschichte bereits wisst, da warten solche Leute vergeblich auf einen himmlischen Reporter oder einen rasenden Reporter aus der Hölle. Es gibt allerdings welche, zum Beispiel die Spiritisten, die versuchen das, mit toten Geistern in Kontakt zu kommen und von denen was zu erfahren, was sich da drüben abspielt. Das geht zwar, aber das geht in jedem Falle nach hinten los. Gott hat das mit toten Geistern sich abgeben in seinem Wort streng verboten. Und wenn du das machst, da kommst du garantiert in die Hölle. Es gibt keine Möglichkeit, mehr über das Leben nach dem Tod zu erfahren. Auch nicht durch Berichte von klinisch Toten. Wir haben weiter nichts als Mose und die Propheten. Das heißt, wir haben weiter nichts als die Bibel. Die Bibel ist unsere einzige Informationsquelle und unsere beste. Und die Bibel sagt gar nicht viel über das, was nach dem Tod kommt. Sie sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Sie sagt uns nur, es kommt für jeden Menschen, so wie es vorhin die zwei auch gesungen haben, es kommt für jeden Menschen der Tag, wo die Quittung kommt. Und da schlüpft keiner durch. Und deshalb kommt alles darauf an, dass wir unser Leben jetzt richtig führen, damit wir dann mal im Gericht bestehen können. Das ist der Grund, warum Jesus diese Geschichte überhaupt erzählt. Jesus erzählt solche Geschichten nicht, um uns anzuregen zu irgendwelchen Spekulationen über das Jenseits. Der erzählt solche Geschichten nicht, um uns abzulenken von der Gegenwart, sondern um unsere Aufmerksamkeit auf die Gegenwart hinzulenken. Denn was Gott nach unserem Tod mit uns machen wird, das hängt davon ab, was wir vor unserem Tod mit unserem Leben machen. Genauer gesagt, was wir als die Reichen mit dem armen Lazarus machen, mit dem wir zusammenleben. Unsere Geschichte ist nämlich nicht an die Leute adressiert, die sich mit dem armen Lazarus vergleichen können, sondern ist an die adressiert, die sich mit dem reichen Mann vergleichen können. Na, da ist ja gut, werden viele von euch sagen, ich bin kein reicher Mensch, also geht mich das alles nichts an. Na klar seid ihr reich. Auch ohne Mercedes bist du reich. Im Vergleich zur Weltbevölkerung sind wir unwahrscheinlich reich. Die Hälfte der Menschheit lebt bis zum heutigen Tage nicht in festen Steinhäusern. Die Hälfte ist unterernährt, hat keine feste Heimat, keine richtige Erziehung, keine Chancen der Ausbildung. Also den Ärmsten unter euch geht's besser als Millionen anderen Menschen. Millionen Jugendliche würden sonst was dafür geben, wenn sie mal einen einzigen Tag sich so anziehen könnten wie du heute und sich so ernähren könnten wie du heute. Du bist der reiche Mann. Und ich bin fest überzeugt, natürlich hast du Mitleid, wenn du hörst, dass jeden Tag 60.000 Menschen an den Folgen des Hungers sterben. Das Problem ist ja bloß, unser Mitleid ist nur vorübergehend. Wir haben Mitleid mit dem Armen, solange wir von ihm hören oder solange wir ihn sehen in der Tagesschau. Aber dann schalten wir um, dann geht das Programm weiter. Dann gehen wir in der Tagesordnung weiter. Und es ändert sich nichts. Vielleicht merkt ihr jetzt, dass die Geschichte überhaupt nicht eine alte Geschichte ist, sondern eine äußerst aktuelle Geschichte, die allmählich anfängt, uns sogar unangenehm zu werden. Ist euch denn eigentlich vorhin beim Vorlesen aufgefallen, dass der reiche Mann in unserer Geschichte überhaupt keinen Namen hat? Der Arme hat einen Namen, der heißt Lazarus. Das heißt, Gott hilft, also Gott hilft. Aber der reiche Mann, der wird hier einfach bezeichnet als der reiche Mann. Fertig. Jesus gibt dem keinen Namen, damit jeder, der diese Geschichte liest, an der Stelle, wo reicher Mann steht, seinen eigenen Namen einsetzen kann. Und erst dann, wenn wir unseren eigenen Namen dort einsetzen, wo reicher Mann steht, Erst dann ist die Geschichte vollständig. Und erst dann fangen wir wirklich an, die zu verstehen. Also, der reiche Mann Theo, die reiche Frau Christine, der reiche Mann Jörg und so weiter. Und da ist das plötzlich kein altes, harmloses Märchen mehr, sondern da wird diese Geschichte ein unerhörter Angriff auf unseren Lebensstil, mit der Jesus unser Leben umwandeln möchte. Es gibt Leute, die behaupten, Himmel und Hölle wäre weiter nichts als eine Erfindung der Reichen, um die Armen im Griff zu halten. Also wenn das wahr wäre, dann frage ich mich, warum Jesus hier Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um sich für den armen Lazarus einzusetzen. Die Bibel kritisiert immer wieder scharf die Reichen, die Bonzen, die sich so auf Kosten der Proles entfetten machen. Und die Bibel nimmt eindeutig und einseitig Partei für die Armen. Und das bedeutet im Falle unserer Geschichte, dass wir die Kritisierten sind. Lazarus ist der Vertreter der Milliarden aus der dritten Welt, die hungernd vor der Tür unserer Zivilisation liegen. Der Lazarus zwingt uns zur Entscheidung. Denn ob die Reichen den Armen helfen, das entscheidet nicht nur über das Schicksal der Armen und die Zukunft unserer Welt, sondern das entscheidet auch über unser persönliches Schicksal. Der Lazarus vor meiner Tür bestimmt mein ewiges Schicksal. Und ob Gott mich einmal in seiner Nähe duldet, das hängt davon ab, ob ich den Lazarus in meiner Nähe dulde. Und wenn ich den Lazarus vor meiner Tür der Qual überlasse, seiner Armut und seiner Leiden, dann wird Gott mich der Qual der Hölle, der Gottesferne überlassen. Das ist natürlich äußerst unangenehm, dass Gott den Lazarus vor meiner Tür zum Prüfstein für meinen Glauben macht. Die Sache stünde für mich günstiger, wenn sich Gott ein paar meiner Predigten anhören würde und mich danach beurteilen täte. Die Sache wäre für dich einfacher, wenn Gott sich nach deinem Glaubensbekenntnis richten würde. Aber das Bekenntnis, ob wir Gott lieben, das kann auch eine Lüge sein, eine bewusste oder eine unbewusste. Ob meine Liebe zu Gott echt ist, entscheidet sich daran, ob ich meinen Nächsten liebe, den Lazarus vor meiner Tür. Und es hat jetzt keinen Zweck zu argumentieren, zu sagen, also wir leben doch hier nicht in Kalkutta, wo sie früh mit dem Korn durch die Stadt fahren und die Leichen der Verhungernden einsammeln. Bei uns kommt die Straßenkehrmaschine und kehrt die Kippen weg. Wo ist bei uns der arme Lazarus vor der Tür? Freunde, es geht hier doch gar nicht um das Thema Luxus oder Lazarus. Es geht doch hier gar nicht bloß um das Verhältnis arm und reich. Der arme Mann kommt nicht in den Himmel, weil er arm war. Und der Reiche kommt nicht in die Hölle, weil er reich war. Der kommt auch nicht in die Hölle, weil er ein schlechter Mensch war. Denn er war kein schlechter Mensch. Im Gegenteil, der war ein anständiger Mensch. Zum Beispiel hat er nach jeder Mahlzeit, wie sich das für einen anständigen Menschen gehört, sich die Hände, die fettigen Hände abgewischt. Da gab es damals noch keine Papierservietten. Damals wischte man sich die Pfoten mit Brot ab und das ließ man runterfallen. Und das, was darunter fiel, das war das, wovon sich der Lazarus ernährte. Das war für den reichen Mann kein Opfer, das war Abfall. Aber es fiel für den selber dabei auch noch was mit ab. Er stand dadurch in dem Ruf, ein sozial denkender Mensch zu sein. Er ernährt einen Bettler. Er spendet für die Aktion Brot für die Welt. Der hätte den Bettler auch rausschmeißen können. Aber nein, der reiche Mann ist doch kein Unmensch. Man weiß doch, was sich gehört. Man ist doch ein Humanist. Man kennt doch seinen Goethe, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Der reiche Mann ist ein guter Mann. Aber das hat schon vor 200 Jahren der Theologe Bengel gesagt. Der ist ein praktischer Atheist. Der ist lieblos. Der liebt weder Gott noch seinen Nächsten. Und das ist seine Schuld. Und deshalb kommt er in die Hölle. Nicht, weil er reich ist an Geld, sondern weil er arm ist an Liebe. Der liebt die Menschheit so im Allgemeinen und sich selber im Besonderen. Aber den konkreten Menschen vor seiner Tür, um den kümmert er sich nicht. Den speist er mit Abfall ab. Für mich das Beste, für dich die Reste. Und seht ihr, das ist die Schuld des reichen Mannes. Das ist unsere Schuld. Im Allgemeinen sind wir natürlich alle für die Nächstenliebe. Nö, ist doch klar. Gibt doch keinen Menschen, der sich gegen die Nächstenliebe ausspricht. Es klappt bloß nicht so ganz im konkreten Falle bei den Nächsten, mit denen wir es zu tun kriegen. Der Lazarus vor deiner Tür, das kann das Mädchen aus eurer Klasse sein, um die ihr alle im Bogen macht, weil die vielleicht eine unreine Haut oder eine unreine Vergangenheit hat und die sich nichts mehr wünscht als ein bisschen Kameradschaftlichkeit und Fairness und Freundschaft. Das kann die alte Frau aus deinem Haus sein, die genug Geld hat und die sich trotzdem freut, wenn du dir mal ein Stückchen Kuchen mitbringst. Verstehst du, die braucht deine Almosen nicht, aber die braucht zum Leben mal ein persönliches Wort von dir. Ein Zeichen, dass du in ihr nicht einen toten Gegenstand im Treppenhaus, sondern einen Menschen siehst. Der Lazarus vor deiner Tür, das können deine eigenen Kinder sein, die immer ein bisschen Zeit und Zuwendung von dir brauchen. Das kann deine eigene Ehefrau sein, deren Probleme du übersiehst und die du mit einem frostigen Kuss abspeist. Es hat jeder von uns seinen Lazarus vor der Tür seines Lebens. Jeder. Jeder von uns wird mal danach beurteilt, wie er mit dem anderen umgegangen ist. Und nun frage ich dich, was wird denn sich nun bei dir ändern? Was machst du nun ab heute Abend anders? Die Bibel sagt dir klar, was du zu tun hast und mit welchen Konsequenzen du zu rechnen hast. Du hast gehört, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Du bist informiert, dass es von dir abhängt, wo du deine Ewigkeit verbringst. Du bist eingeladen, als ein Kind Gottes zu leben. Und du bist gewarnt, dass es ein zu spät gibt. Heute ist es allerdings nicht zu spät. Heute kannst du dich noch entscheiden. Heute kannst du dich bekehren. Die Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Und ich bitte dich, kehr um. Komm zu Jesus, gib ihm dein Leben, bevor es zu spät ist. Bereue deine alten Sünden und lass dir Kraft schenken, dass du ein neues Leben anfangen kannst. Komm, bevor es zu spät ist. Zu spät, das ist vielleicht das schrecklichste Wort, was es überhaupt gibt. Und ich wünsche dir nicht, dass Gott das als das Letzte über dein Leben mal sagen muss. Ein Leben lang hat der reiche Mann immer von oben auf alle anderen runtergesehen. Als er tot ist und sich der Radieschen von unten beguckt, da sieht er zum ersten Mal nach oben. Als er aufblickte, sah er hoch oben Abraham und Lazarus bei ihm. Aber da ist es zu spät. Ein Leben lang hat der reiche Mann nicht gebetet. Als er tot ist, da ruft er, Vater Abraham, aber da ist es zu spät. Ein Leben lang hat dieser reiche Mann kein Erbarmen gekannt. Als er tot ist, da verlangt er Erbarmen, und zwar für sich selber. Da ruft er laut, Abraham, erbarme dich, aber da ist es zu spät. Ein Leben lang hat der reiche Mann keinen Finger für den Lazarus krumm gemacht. Als er tot ist, da verlangt er, schick mir doch den Lazarus, er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich. Aber da ist es zu spät. Ein Leben lang hat dieser reiche Mann nur an sich selbst gedacht. Als er tot ist, da fallen ihm seine 5 Brüder ein. Ich habe noch 5 Brüder, sende Lazarus, dass er sie warnt. Aber da ist es zu spät. Er hätte es wissen können. Er hatte ja die Bibel. Die hat er bloß nicht gelesen. Im Alten Testament steht, viele, die in der Erde schlafen werden, erwachen, die einen zum unvergänglichen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Oder beim Prediger fassen wir alles zusammen. So kommen wir zu dem Ergebnis, nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten. Über die guten und die schlechten Taten. Auch wenn sie jetzt noch verborgen sind. Das hat er alles lesen können, wenn er es nur getan hätte. Aber der hat die Bibel nicht gelesen, der hat der Bibel nicht geglaubt. Dem waren die Trinksprüche wichtiger als die Bibelsprüche. Und als Gott ihn daraufhin anspricht und sagt, du hattest doch von mir alles bekommen. Du hattest doch die Bibel. Da steht doch alles drin, was du zum Leben und zum Sterben brauchst. Da hat der reiche Mann die Frechheit zu antworten, nein, die Bibel genügt nicht. Das kann man doch nicht glauben, was da drin steht. Da müsste erst mal einer kommen aus dem Totenreich. Zusätzlich als Beweis von den Toten auferstehen, dann könnten wir glauben. Dieser Mann, der bleibt bis zum letzten Moment und bis zum letzten Argument das, was er ein Leben lang gewesen ist. Nämlich ein Ungläubiger, ein Gottloser, der muss noch von der Hölle aus Gott widersprechen. Die Gottlosen, so sagt die Bibel, die Gottlosen haben keinen Frieden. Der Lazarus, der starb in Frieden und der ruht in Frieden. Als sie den in seinem billigen Sarg beerdigt haben, sang und klanglos wie so ein Hund auf dem Friedhof verschattend, da ging kein Mensch hinter dem Sarg her, außer den Sargträgern. Aber Gottes Engel waren da. Und es heißt hier, die trugen ihn in die Herrlichkeit. Und deswegen heißt es hier von ihm, nun wird er hier getröstet. Leute, so möchte ich mal sterben. Ob ich in meinem Bett sterbe oder ob sie mich eines Tages an die Wand stellen und abknallen. Ich möchte sterben wie Lazarus. Und weil ich mein Leben auf Jesus aufgebaut habe, weil ich mein Leben auf diesen Fels Jesus gestellt habe, werde ich sterben wie Lazarus. Getragen von den Engeln in Abrahams Schoß, in Frieden und getröstet. Und ich frage dich, wie wird dein Sterben mal sein? Auch der reiche Mann starb, auch der wurde begraben. Große Sache, der ganze Friedhof, schwarz voller Menschen. Das war das Letzte, was er von seinem vielen Geld sich noch leisten konnte. Eine teure Beerdigung. Die Kränze teuer, die Grabreden beteuernd. Wir haben einen guten Menschen verloren. Das war so das Urteil der Leute. Aber das Urteil Gottes lautet auf ewig verloren. Am Grab des reichen Mannes, da sind viele und lange und trostlose Reden gehalten worden. Die Grabrede, die Jesus ihm erhält, die besteht nur aus zwei Worten. Zu spät. Was wird Jesus als Letztes über dein Leben sagen? Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Bevor du weiter so lebst wie bisher und dich weiter über Gottes Gericht und Gottes Wort lustig machst, bevor du weiter in der Illusion lebst, es gäbe keinen Himmel und keine Hölle und kein Gericht und keine Gerechtigkeit und keine Liebe Gottes, da sage ich dir, es wäre besser. Du suchst dir ein Heim. Es wäre besser für dich, du stellst dich auf den Fels, der Jesus heißt.